Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar und Thailand werden immer mehr Opfer gemeldet. Allein in Myanmar kamen nach offiziellen Angaben fast 1000 Menschen ums Leben. Südasien-Korrespondentin Franziska Amler.
Besonders schwere Verwüstung gab es in Myanmars zweitgrößter Stadt Mandalay. Helfer berichten, dass sie die verschütteten Menschen teilweise mit bloßen Händen unter den Trümmern ausgraben. Die Opferzahlen dürften noch steigen. Laut der US-Erdbebenwarte ist das Beben mit den Ereignissen in der Türkei 2023 zu vergleichen. Sie befürchtet insgesamt mehr als 10.000 Opfer. Vielerorts in Myanmar stürzten Häuser, Brücken, Pagoden und Moscheen ein. Straßen wurden aufgerissen.
Am Vormittag gehen die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD in Berlin weiter. Seit gestern wird auf Ebene der Parteispitze über die Vorschläge der Arbeitsgruppen gesprochen. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Die größten Streitpunkte sind die Fragen Finanzen und Migration. CDU-Chef Merz hatte von dicken Brocken gesprochen, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Die SPD-Vorsitzende Esken sagte, die Arbeitsgruppen hätten viele Ideen aufgeschrieben, aber die Mittel seien begrenzt. Wie lange die Gespräche dauern werden, ist noch nicht abzusehen. CDU-Chef Merz wollte ursprünglich bis Ostern eine neue Regierung bilden. Ob das aber klappt, ist nicht mehr sicher.
Dänemarks Regierungschefin Frederiksen hat den Vorwurf der US-Regierung zurückgewiesen, ihr Land habe zu wenig für die Sicherheit Grönlands getan. Man sei bereit, jederzeit mit Washington beim Thema arktische Sicherheit zusammenzuarbeiten. Gestern hatte US-Vizepräsident Vance einen US-Stützpunkt in Grönland besucht und Dänemark kritisiert. Brandenburgs Finanzminister Krumbach hat den aktuellen Haushaltsentwurf verteidigt. Der BSW-Politiker sagte in RBB 24 Brandenburg aktuell, man habe einen seriösen Haushalt aufgestellt und leiste sich das, was man brauche. Auch die Schuldenbremse halte man nach den bisher geltenden Regeln ein. Zudem liege die Investitionsquote bei 11%. Brandenburgs Landesregierung aus SPD und BSW will in diesem und im nächsten Jahr insgesamt rund 34 Milliarden Euro ausgeben. Heute Mittag kann man eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Dabei schiebt sich der Neumond vor die Sonne. Wie der Direktor des Zeiss Großplanetariums Horn dem RBB erklärte, werde bis 12.19 Uhr das Maximum erreicht. Über Berlin und Brandenburg werden dann knapp 15% der Sonnenscheibe verdeckt werden. Das Wetter heute mehr Wolken als Sonne, aber verbreitet trocken, maximal 12 bis 15 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 9 und in Fürstenberg 6 Grad. Morgen zunächst heiter, im Tagesverlauf dichte Wolken und zeitweise Regen bei 9 bis 12 Grad. Am Montag viele Wolken, nur ab und zu Sonne und zunächst noch etwas Regen, 9 bis 11 Grad. Die Zeit 9.03 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Susanne Papavassiliou.
Ja, einen schönen Samstagmorgen wünsche ich Ihnen. Partielle Sonnenfinsternis heute, noch ein paar Stunden. Dann ist es soweit. Ich will das sehen. Je veux.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux
n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Haben Sie bei dieser Musik auch so richtig Lust auf diesen Tag bekommen? Ich habe direkt Lust, auf den Markt zu gehen und Gemüse zu kaufen. Aber ich bin noch eine Weile hier und das bin ich auch gerne. In unserer Reihe Meisterwerke aus Berlin und Brandenburg geht es heute um eine Fotoserie mit dem Titel Berliner Traum 1987 bis 1989. Das ist eine Arbeit des Fotokünstlers Kurt Buchwald, zu sehen im Dieselkraftwerk, also im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus. Und dort hat sich Radio 3-Autorin Michaela Gericke mit der Fotografie- und Designprofessorin Wiebke Löper von der Fachhochschule Potsdam getroffen, um dieses Meisterwerk genauer zu erkunden.
Radio 3 Meisterwerke aus Berlin und Brandenburg.
Diese kleine Gruppe von vier Bildern fasziniert mich als Fotografin, weil Kurt Buchwald das klassische Porträt ad absurdum führt, in dem die Person, die in der Mitte des Bildes steht, unscharf ist und der Stadtraum, der urbane Raum dahinter sehr, sehr scharf ist und es sich um eine nächtliche Szenerie handelt. Es sind alles vier Schwarz-Weiß-Bilder, wo ich vier Stadträume sehe, unterschiedliche Stadträume, und sehr nah vor mir steht eine Person und diese ist aber unscharf. Normalerweise würden wir das natürlich immer andersrum machen. Wir würden die Person scharf stellen und der Raum wäre unscharf. Die Stadt ist menschenleer, also es fährt mal eine U-Bahn durchs Bild, zum Beispiel auf der Schönhauser Allee oben, oder es sind Fenster beleuchtet, aber niemand anders ist auf der Straße. Nur diese eine Person, die ganz nah geheimnisvollerweise vor uns steht. Und oft sind die Straßen zum Beispiel auch regennass. Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich ganz schnell nach Hause möchte. Die Stadt hat aber auch was von einer Bühne, die jetzt denen gehört, die noch unterwegs sind. Was für mich so faszinierend ist, ist, dass die Atmosphäre Ost-Berlins, wo er diese Serie fotografiert hat, erzählt wird und dass die Person, die mir eigentlich nahe ist, aber unglaublich flüchtig wird. Und es ist genau dieser flüchtige Augenblick, da war jemand, der mir gegenüberstand, das macht den Zauber dieser Bilder für mich aus. '87 bis '89, das ist eine Zeit, wo es mit der DDR zu Ende ging, was natürlich damals noch niemand wusste, aber es war auf jeden Fall eine Zeit, in der viele Menschen das Land verließen oder verlassen wollten. Und das spielt da auch, glaube ich, stark mit rein. Er fotografiert ja auch Künstlerinnen und Künstler, die er kennt, die auch teilweise ausgereist sind. Tina Bara zum Beispiel gibt es auch solch ein Porträt. Und insofern könnte man es auch so deuten, dass es eben auch Porträts sind von Personen, die verschwinden oder verschwinden könnten. Und Berliner Traum ist ein zauberhafter Titel, weil man sich natürlich fragt, wer hat eigentlich geträumt? Also hat der Fotograf geträumt, dem kurzzeitig diese Personen erschienen sind? Oder zielt es eigentlich darauf, wovon träumen diese Personen, die ja alle relativ jung sind, also ich würde jetzt schätzen zwischen 20 und 30, wovon träumen eigentlich die Personen, die vor der Kamera stehen? Und da spielt, glaube ich, schon zum Ende der DDR eben dieses Gefühl rein, heute noch hier, morgen vielleicht schon weg. Und all das, diese Frage, wovon träumen wir, auch von der Veränderung der Gesellschaft, all das spielt da mit Sicherheit rein. Kurt Buchwald ist wirklich ein ganz besonderer Vertreter der ostdeutschen Fotografie. Er hatte während seines Studiums schon Kontakt zur Chemnitzer Künstlergruppe Clara Mosch und die vertrat nonkonforme Positionen in der DDR. Er hat 1979 erste künstlerisch orientierte Fotoprojekte gemacht und auch Aktionen. Und nachdem er dann nach Berlin umgezogen war, 1982, begann er mit der Auseinandersetzung mit der konzeptionellen Fotografie. Und Kurt Buchwald ist jemand, der sehr gern in den Bildern stört, zum Beispiel durch Dinge, die sozusagen den gewohnten Blick verstellen. Er wollte damit die Dominanz der sozialdokumentarischen Fotografie in der DDR in Frage stellen. Das war ja der übliche Weg, sozusagen die Gesellschaft zu erzählen. Und in seinen Bildern geht es immer auch ums Sehen, also um das Medium Fotografie selbst. Ich kann mich auch erinnern, ich bin aufgewachsen mit einem Bild von Kurt Buchwald, was mein Vater damals gekauft hat in der Fotogalerie am Helsingforser Platz, was bei uns immer im Wohnzimmer hing. Und dieses Bild bestand eben nur aus Lichtspuren von, ich glaube, einem startenden Flugzeug, aber auch das wusste man nicht so genau. Und das war sensationell Ende der 80er Jahre, dass jemand gar nichts Konkretes erzählen will mit so einer Fotografie, sondern das Abstrakte, was da stattfindet, oder eben der Diskurs, wie kann ein fotografisches Bild aussehen, wie kann es anders erzählen, als wir es zu dem Zeitpunkt gewöhnt waren, dass das im Vordergrund stand. Was mich fasziniert an diesen vier Bildern, ich stehe davor und ich habe plötzlich das Gefühl, dass dieser nächtliche Raum der Stadt auch ganz viel Geborgenheit bedeutet. Also die Stadt gehört uns sozusagen, dieses Gefühl, was vielleicht heute gar nicht mehr so stark in unserem Empfinden ist. Und da strahlen diese Bilder aber sehr stark aus.
Wiebke Löper, Fotografin und Professorin für Fotografie an der Fachhochschule Potsdam, über das Meisterwerk, die Schwarz-Weiß-Fotoserie Berliner Traum 1987 bis 89 von Kurt Buchwald. Vier Fotos daraus sind zu sehen im Dieselkraftwerk in Cottbus noch bis zum 11. Mai. diese malawisch-britische Sängerin, einem Song von ihrem neuen Album. One Twin Star heißt der Song und One Grass Skirt to London, das Album, dieses Jahr rausgekommen. Sie gewinnt diesen Klassiker nochmal einen ganz anderen Sound ab, eine ganz eigene Version von One Twin Star zu finden auf ihrem aktuellen Album One Grass Skirt to London. Über die Leipziger Buchmesse haben wir schon viel berichtet hier auf Radio 3, aber heute Abend gibt es kurz vor Abschluss der Messe noch einen echten Höhepunkt, und zwar die ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern heißt dieser Abend, namhafte Autorinnen und Autoren sprechen da über Themen, die sie bewegen und über die sie natürlich auch schon geschrieben haben. Worum genau es geht in diesen 3 Stunden ab 20 Uhr heute Abend, das weiß Katrin Schumacher vom MDR. Die wird die Sendung nämlich moderieren und die darf ich jetzt hier begrüßen aus Leipzig. Hallo Frau Schumacher.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, ja. Wie haben Sie denn die Leipziger Buchmesse bislang erlebt?
Voll, laut, heiß, natürlich bunt, also die Cosplayer sind wieder unterwegs, es sind herrliche Kostüme, die das Ganze noch ein bisschen voller machen, weil die teilweise sehr ausladend sind. Es ist so, dass es eine Mischung ist aus Spaß und bunt, also diese Cosplay-Welt verdeckt natürlich die wichtigen Themen nicht, alles in allem, es ist doch eine sehr politische Messe, also die Literatur kümmert sich ja auch um die Multikrisen unserer Welt, siehe den Preis zur europäischen Verständigung an Alhiet Bacharewicz, der die Situation in Belarus in Literatur gegossen hat. Dann gibt es natürlich ja Preise der Leipziger Buchmesse, die auch recht politisch vergeben wurden. Wichtiges Thema auch Boualem Sansal, das Schnellgericht gegen den algerischen Autor, der jetzt 5 Jahre Haft bekommen hat. Also es gibt diese allgegenwärtigen Themen auf der Messe, die sehr zum Nachdenken anregen.
Ja. 3 Stunden heute Abend ab 20 Uhr, Literatur. Wie kann ich mir das vorstellen? Was haben Sie da geplant?
Ja, also mein Kollege Carsten Tesch und ich, wir haben uns Gäste eingeladen, wir haben neue Gespräche, die wir in den letzten Tagen aufgenommen haben, und unsere Idee war, diese Stunden wie so ein Gang über die Messe zu gestalten, ja, also der ist ja auch an jeder Ecke wieder was zu entdecken gibt, Überraschungen. Beim Messegang ist es ja so, je weniger Planung, desto besser, es kommen sowieso Gespräche und Erlebnisse auf einen zu, ganz spontan, und wir versuchen natürlich auch die Themen der Literaturwelt abzubilden. Und es ist interessant, dass egal welches Genre, Belletristik, Sachbuch, auch Lyrik, auch Bücher aus anderen Sprachen, am Ende finden sich die wichtigen Themen durch die Bücher hindurch. Also Demokratie und Menschlichkeit, Fassungslosigkeit auch über Kriege und Propaganda, Klimakatastrophe, Familie, Feminismus. Also wenn man so will, sprechen die Bücher miteinander, indem wir mit den Autorinnen heute Abend sprechen.
Ja, ein Thema haben Sie gerade schon erwähnt. Es gibt da diesen Themenblock, wie wollen wir leben, und den Themenblock Familie. Welche Autorinnen und Autoren kommen denn da zu Wort? Wen haben Sie da eingeladen?
Als Türöffnerin haben wir uns eine der konstruktivsten Stimmen in der Öffentlichkeit in Deutschland eingeladen, nämlich Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, mit ihrem neuen Buch Was wäre, wenn wir mutig sind? Und mit Carsten Tesch spricht sie über die Machtkämpfe hinter der Klimakrise. Sie ist ja nun wirklich jemand, der Krise direkt ins Auge schaut und kann erklären, woher zum Beispiel die Anti-Klima-Aggression der Rechten kommt oder wieso wir so schwerfällig sind im Umdenken. Ich habe danach die Journalistin Lynn Hirse und Caroline Kraft zu Gast, mit denen ich über, ja, vielleicht eine ganz andere Krise gesprochen habe. Die haben nämlich die Anthologie 10 nach 8 herausgegeben, feministische Essays über 10 Jahre. Und da stellt sich schon die Frage, ob wir gerade in einem Backlash leben, also einem Zurückdrängen der Räume für weibliche Positionen oder Positionen feminin gelesener Menschen. Und wir haben dann noch den Schweizer Publizisten Roger de Weck eingeladen, mit dem sprechen wir über Journalismus, wie er sein sollte. Also drei wichtige, spannende Themen, die stehen am Anfang.
Ja, und dann interessiert mich auch noch Familie. Das ist ja auch ein großes Thema. Gibt es da einen gemeinsamen Nenner, beziehungsweise welche Autorinnen und Autoren kommen da zu Wort?
Also wir haben 5 Autorinnen und einen Autor zu Gast, die ganz unterschiedlich mit dem Thema Familie umgehen, vor allem zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Wir haben uns quasi in Zeitmaschinen gesetzt, und wir können ja in dieser Sendung Christine Kuschmieder zum Beispiel begrüßen, die 70er Jahre der alten Bundesrepublik beschreibt, in die Verbrechenszeit der Nationalsozialisten führt und das wirklich erstaunlich alles anhand von Mode erzählt. Dann gibt es auch einen Sprung in die fast jetzt Zeit, Aria Aber, eine junge amerikanische Autorin, die ihren Debütroman selbst ins Deutsche übersetzt hat, die schickt uns nochmal so ins Techno-Berlin der 10er Jahre. Und wir haben Annette Gröschner zu Gast, die erzählt das Leben einer Frau durch die DDR hindurch, nach der Wende, das Leben einer Kranfahrerin in schwebende Lasten. Und in der letzten Stunde erwarten uns Dimitri Kapitelmann, der den Riss durch eine russisch-ukrainische Familie schmerzhaft und ganz witzig auch zur Literatur macht. Wir haben Helene Bracht zu Gast, die ein Jahrzehnte andauerndes Missbrauchstrauma erfahrbar werden lässt. Und schließlich so ein bisschen lustiger Schlusspunkt, Annika Decker, die den Blick auf das turbulente Leben einer Frau um die 50 richtet.
Also da ist wirklich viel, viel drin, sehr vielseitig. Ja. Heute Abend ab 20 Uhr die ARD Radio Kulturnacht unter Büchern. Katrin Schumacher, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Literaturabend heute ab 20 Uhr und natürlich unseren Hörerinnen und Hörern hier auf Radio 3 auch. Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz lieben Dank.
Ciao, ciao.
Tschüss.
In the shop window, fits like a glove, and the matching jacket is on the hanger too. An ice cream shop with the best sorts of ice. Usually, no, I wouldn't think twice, but one ball shouldn't matter. But which one should I take?
Vanilla, strawberry, lemon, and a little bit of cream. Yeah,
I shouldn't.
Surprise, I see my sweet little cat up high. He's climbed up a tree, what to do? Oh, gee, wait, what do I see? A firefighter, hot tending toes. It's my cute little kitten and delivers him home. I say, thank you so much and close the gate. Then he says, wait, wanna go on a date?
Wanna go on a date?
Wanna go on a date?
I shouldn't, I wouldn't be alive, but I'm
Diva ist das, I shouldn't, I wouldn't. Eine tolle Stimme ist das, russisch-deutsche Sängerin und Songwriterin. Und jetzt kommen wir zu einem Norweger. Wir haben heute viele Norweger im Programm gehabt. Die machen einfach gute Musik. Und einer von ihnen, ja, der ist mir besonders ans Herz gewachsen, Erlend Øye. Der Norweger ist zum Beispiel bekannt geworden als Teil des Popduos Kings of Convenience. Er hatte hier in Berlin The Whitest Boy Alive gegründet und seit einigen Jahren ist er in Italien zu Hause. Er ist auch so ein Weltreisender und sein neuestes Projekt ist La Comitiva. Mit ihm hören wir ihn jetzt. Lockdown Blues heißt dieser Song und das ist so ein Song, der eigentlich so an die Pandemiezeit erinnert und an die ganzen Maßnahmen in Italien. Man könnte denken, es ist melancholisch, aber Erlend Øyes Lockdown Blues ist gar nicht so traurig.
Whatever way you please. No cafe, no ballet. On the menu, lockdown blues. Oh. Oh. April, May.
Okay,
we were singing lockdown blues. June, July, we flew up high. So now we're back in lockdown blues. Virus grows, borders close,
before the moon rises over Syracuse. I wouldn't mind to stay inside if I could stay inside with you. Lockdown time, lockdown streets, lockdown needs, lockdown nights, lockdown fights, lockdown blues, lockdown rules.
Arlind Oye und La Comitiva und der Lockdown Blues. Ein bisschen ein augenzwinkernder Blick auf all die Maßnahmen, die es in der Pandemie auch in Italien gab, wo er jetzt lebt. Ich habe mich länger und ausgiebiger mit der Soundwelt des Arlind Oye beschäftigt und das Ergebnis können Sie gerne heute Abend hier auf Radio 3 in The Voice hören, direkt nach der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern. Wenn Sie aber um 23 Uhr nicht mehr wach sein wollten und trotzdem ganz viel Arlind Oye Musik hören wollen, dann ist die Sendung auch schon ab 18 Uhr online auf radio3.de. Die Zeit 9.35 Uhr, kurz nach halb 10.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute
der französische Philosoph Émile Michel Cioran.
Jede Art von Hass, sogar zum Guten, offenbart irgendeine geistige Störung.
I love the smell of my printer in the morning. Forget about coffee. Forget about falling leaves or the smell of shampoo. It's the smell of my printer in the morning that really makes my day. In the office space, in the orderly world, where paper is placed into trays, it's the smell of my printer in the morning. It's my call of duty. It's the boss of my work. It's your scent of bacon. It's your gas station. I love the smell of my printer in the morning.
Tator ist das, Printer in the morning um 9.41 Uhr. Sie hören Radio 3. Tote, Vermisste, Verletzte und massive Zerstörung. Myanmar ist am Freitagmittag gegen 14 Uhr ungefähr von einem sehr schweren Erdbeben erschüttert worden. Während thailändische Behörden eine Stärke von 8,2 meldeten, gibt das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam die Stärke mit 7,6 an. Wie auch immer, die Regierung Myanmars hat schon bestätigt, bislang über 1000 Todesopfer und mehr als 2000 Verletzte. Eine Zahl, die sicher weiter steigen könnte. Auch das benachbarte Thailand wurde von dem Beben erschüttert. In der Hauptstadt Bangkok ist der Rohbau eines Hochhauses zusammengebrochen. Erschütterungen waren auch in Teilen Chinas, Indiens und Bangladesch zu spüren. Über die Situation vor Ort spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Maximilian Seib im ARD-Studio Singapur. Hallo nach Singapur, Maximilian Seib.
Guten Morgen.
Ja, hier in Europa werden die Ausmaße der Schäden, die das Erdbeben verursacht hat, langsam erst so ein bisschen erkennbar. Wie gestaltet sich das vor Ort? Wie erleben Sie das?
Also in Thailand haben wir mittlerweile ein sehr gutes Bild, was die Situation angeht. Da war ja vor allem Bangkok, die Hauptstadt, betroffen. Da ist dieses eine Hochhaus eingestürzt, das noch im Bau sich befunden hat. Dort sind mehrere Menschen zu Tode gekommen. Es werden auch immer noch Menschen vermisst, beziehungsweise sie sind dort noch gefangen. Die Behörden vor Ort gehen davon aus, dass sie noch 2 Tage haben. Sie versuchen gerade Lebensmittel und Wasser zu den Menschen zu bekommen, aber sie sind relativ tief unter der Erde. Es ist ein sehr instabiler Boden, also eine relativ trickige Lage. Aber abgesehen davon, es ist in Thailand langsam wieder Normalität, die einkehrt. Ganz anders sieht die Situation in Myanmar aus. Dort sind die Schäden verheerend, ganz besonders in der Millionenstadt Mandalay, die relativ nah am Epizentrum liegt. Aber auch in anderen Orten sind Gebäude, Straßen, Brücken schwer beschädigt worden. Eines der größten Krankenhäuser in der Hauptstadt in Nepijar, da ist der Eingang eingestürzt. Hunderte Verletzte auf der Straße mussten im Freien behandelt werden. Und wir hören von lokalen Kontakten, die wir haben, dass es in mehreren Städten keinen Strom gibt, dass es Tage dauern wird, bis das Netz repariert ist. Also die Situation dort deutlich schlimmer, als das in Thailand der Fall ist.
Also kann man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass man mit noch mehr Todesopfern rechnen muss, oder?
Absolut, leider. Es ist tatsächlich so, dass die Zahlen heute schon sprunghaft gestiegen sind. Gestern Abend hieß es über 140 Tote. Inzwischen sind wir bei über 1000 Toten. Und führende Erdbebenexperten aus den USA, die rechnen mit Zehntausenden Toten oder zumindest mehr als 10.000 Toten. Also da steht noch einiges uns bevor und auch den Menschen dort. Das liegt ganz besonders daran, dass die Militärjunta in Myanmar sich erst einen Eindruck verschaffen muss, in die entsprechenden Orte kommen muss. Also da ist tatsächlich noch lange nicht die Zahl erreicht, über die wir wohl am Ende dann sprechen.
Reden wir mal kurz über die politische Situation, in der Myanmar, ja das frühere Burma, von diesem Erdbeben getroffen wird. In welcher Situation befinden Sie die Menschen sich dort?
Die Situation war ohnehin schon sehr, sehr schwierig. Das Militär hat sich 2021 an die Macht geputscht, nachdem es zuvor demokratische Wahlen gab. Seitdem kommt es zu Menschenrechtsverletzungen. Wenn man mal auf den Demokratieindex guckt, da liegt Myanmar zum Beispiel im letzten Jahr auf dem vorletzten Platz weltweit, noch hinter Nordkorea. Das ist die eine Problematik. Die andere ist, dass das Militär oder die Militärjunta nur einen Teil des Landes kontrolliert. Große andere Teile werden von unterschiedlichen Rebellengruppen kontrolliert, die teilweise auch untereinander miteinander gar nichts zu tun haben. Das sorgt dafür, dass es kaum staatliche Strukturen gibt, die das Ganze nun organisieren könnten.
Das heißt, das Land ist auf jeden Fall auf internationale Hilfe angewiesen.
Das ist es und das hat auch die Militärjunta erkannt. Das ist ein durchaus überraschender Schritt, denn normalerweise ist das Land sehr isoliert, möchte gerade mit dem Westen nicht unbedingt was zu tun haben. Gestern Abend kam schon das Statement des Generals und Premierministers, der gesagt hat, wir bitten alle Länder und Organisationen, uns zu helfen. Wir brauchen Blutspenden, wir brauchen medizinisches Material und diese Hilfe, die soll nun Stück für Stück anlaufen. Wir hören von der WHO, dass das vorbereitet wird. Ein erstes Team aus China, ein 37-köpfiges, ist in Yangon, in der größten Stadt des Landes, angekommen. Ein zweites ist unterwegs. Hilfsteams sind auch aus Malaysia, aus Indien unterwegs, auch aus Russland anscheinend. Die EU hat schon angekündigt, es wird 2,5 Millionen Euro Soforthilfe geben. Die Bundesregierung sagt, das THW prüft, ob es eine Möglichkeit eines Einsatzes gibt. Viele Hilfsorganisationen wollen ins Land. Wie gut das organisiert wird, das liegt dann tatsächlich an der Militärjunta.
Auf jeden Fall eine Katastrophe. Thailand vor allem, ganz kurz zum Schluss, aber auch Myanmar sind ja durchaus auch begehrte Reiseziele. Weiß man schon irgendwas über Touristen aus Deutschland, die im Zweifel betroffen sein könnten?
Also das Auswärtige Amt hat gesagt, dass es bisher keine Meldungen gibt zu verstorbenen oder verletzten Deutschen, weder in Myanmar noch in Thailand. In Myanmar ist die Liste derer, die sich dort beim Auswärtigen Amt gemeldet haben, relativ gering. Da redet man von einer hohen zweistelligen Zahl. In Thailand sind tausende deutsche Touristen im Moment da. Die fürchten sich möglicherweise auch vor Erdbeben, Nachbeben, die es geben könnte. Allerdings in Bangkok und auch in Gebieten, in Inseln weiter weg von Myanmar, selbst wenn es Nachbeben gibt, so sagt die thailändische Regierung, sind die Menschen sicher und man hat auch jederzeit, wenn man sich nicht wohlfühlt, die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Denn der Flugverkehr von Bangkok aus, gerade der internationale Flughafen, aber auch der nationale, da ist nichts eingeschränkt worden. Aber es ist im Moment in Thailand nicht von weiterer Gefahr für die Menschen, auch für die deutschen Urlauber auszugehen.
Maximilian Seib, ARD-Korrespondent in Singapur. Vielen Dank für diese Information. Immer wieder verliebe ich mich ein bisschen aufs Neue in diese Musik von Fjaril. Das sind Aino Löwenmark und ihre Partnerin. Jetzt habe ich den Namen gerade nicht auf dem Schirm, aber ich liebe dieses Duo. Sie leben in Hamburg und machen tolle Musik. Das hier ist ein Song von ihrem Album Midsommer. Nun kommt die Blumenzeit. Vor allem kommt aber jetzt auch das Wochenende.
Radio 3. Kulturtipps fürs Wochenende.
Und dafür ist jetzt mein Kollege Moritz Reininghaus bei mir.
Hannes,
Moritz, was empfiehlst du denn an diesem Wochenende?
Zuerst einen Ausflug nach Potsdam. Da ist im Filmmuseum seit dieser Woche die Ausstellung How to Catch a Nazi, also wie man einen Nazi fängt, zu sehen. Es geht um die Entdeckung und Ergreifung von Adolf Eichmann in Argentinien. Eichmann, der maßgeblich für die Ermordung von Millionen europäischer Jüdinnen und Juden mitverantwortlich gewesen ist, war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit falscher Identität in Argentinien untergetaucht. Israelische Behörden haben ihn dort aufgespürt, entführt und 1961 in Jerusalem vor Gericht gestellt. Die Potsdamer Ausstellung richtet sich vor allem an ein jüngeres Publikum. Deshalb gibt es ein besonderes Konzept für die Vermittlung, wie Guido Altendorf vom Potsdamer Filmmuseum hier auf Radio 3 erklärt hat.
Jugendliche werden ausgebildet, andere Jugendliche durch die Ausstellung zu führen. Und da gibt es drei Gymnasien, aus denen die Peers kommen. Das ist einmal eins in Belitz, einmal eins in Berlin und einmal eins in Potsdam. Und die führen quasi ihre Altersgenossinnen und Genossen durch die Ausstellung und erzählen ihnen die Geschichte. Das ist also der eigene Fokus, den Jugendliche dann auf das haben, was in der Ausstellung erzählt wird. Und ich glaube, auf die Art und Weise kommt das auch viel, viel besser bei den jungen Leuten an.
Rund 70 Fotografien und Exponate wie Landkarten und Dokumente sollen die Besucher direkt in die 60er Jahre versetzen. Dazu gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit Filmen und Diskussionen. Das Filmmuseum liegt ja direkt am Potsdamer Hauptbahnhof, ist also auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Geöffnet ist es täglich, also montags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 6 Euro.
Du hast schon gerade gesagt, gut zu erreichen. Von Potsdam kommt man auch super nach Berlin. Ich nehme an, du hast auch einen Tipp in Berlin.
Allerdings, und zwar im Gropiusbau, da ist gerade die erste umfassende Werkschau von Reginald Davis zu sehen. Mit Punk und queerem Aktivismus ist die Künstlerin in Los Angeles berühmt geworden. Seit 20 Jahren lebt sie jetzt in Berlin und auch hier ist sie vor allem als Underground-Künstlerin bekannt. Dass ihr eines der ganz großen Museen der Stadt einmal eine eigene Schau widmen würde, das hat sie bis vor kurzem auch selbst kaum für möglich gehalten.
Gropiusbau? I would have laughed at you.
Gropiusbau? Ich hätte darüber gelacht, wenn mir das jemand erzählt hätte. Und vielleicht wird es das nie wieder geben. Denn zeitgenössische Kunst wird gerade von der politischen Rechten nicht gerade geschätzt. Deshalb müssen wir weiterkämpfen. Es gibt keine Garantien in diesem Leben. Heute mache ich Prestigeprojekte und morgen kann ich schon im Knast sein oder ermordet oder was auch immer mit mir passiert sein kann.
Da schwingt also sehr viel Skepsis gegenüber dem eigenen Erfolg mit. Die Schau mit dem schönen Titel Fabelhaftes Produkt ist aber trotzdem sehr bunt und sehr spannend, wie unsere Kollegin Andrea Heinze berichtet hat.
Die Ausstellung zeigt eine ungeheure Vielfalt an Formen, große Gestaltungsfreude. Das wird auch in späteren Räumen immer wieder deutlich. Es gibt Filme aus der Punk-Szene. Ein Raum, den mochte ich besonders, mit rosa Bücherregalen. Da sind lauter Bücher ausgestellt, die Reginald Davis gerne geschrieben hätte. Und dann so Titel tragen wie Meine Fantasie ist schmutzig oder Tante Jürgen.
Den ganzen Bericht von Andrea Heinze kann man auf radio3.de nachhören.
Und zum Schluss hast du noch den Rundfunkchor für uns.
Ja, denn der feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Für eines seiner Jubiläumskonzerte hat sich der Chor nun ein ganz besonderes Programm ausgedacht. Flying Mozart heißt das. Und die Sängerinnen und Sänger teilen sich hier die Bühne mit dem Berliner Breakdance-Ensemble Flying Steps. Darüber haben wir gestern hier auf Radio 3 mit der Direktorin des Rundfunkchors, Rachel Sophia Dries, gesprochen.
Es ist eine wahnsinnig gute Stimmung. Also wir haben ja schon viele dieser szenischen oder interdisziplinären Projekte gemacht und das ist wirklich sowohl meine als auch des Chefdirigenten Reis-Lehners absolute Lieblingszusammenarbeit, weil sich da einfach zwei Profi-Ensembles auf Augenhöhe begegnen und man respektiert den anderen in der Kunstform, in der er sich zu Hause fühlt. Und das macht wirklich unglaublich Spaß. Wir werden am Sonntag alle ganz traurig sein, wenn die Produktion zu Ende ist.
Vorher gibt es aber noch zwei Aufführungen im Theater am Potsdamer Platz, und zwar heute um 15 und um 20 Uhr. Und es gibt noch Karten, die kosten zwischen 38 und 89 Euro.
89 ist ganz schön happig, 38 geht gerade noch so.
Richtig.
Vielen Dank, Moritz Reininghaus, für diese Wochenendtipps. Und die gibt es natürlich auch noch mal ganz in Ruhe zum Nachlesen bei uns auf radio3.de. Da können Sie Ihr Wochenende dann noch mal ganz in Ruhe planen mit diesen Informationen. Hier begrüßt Sie gleich mein Kollege Klaus Fischer. Bin ich Peter Fischer? Den haben wir gar nicht. Klaus Fischer haben wir aber. Ich bin Susanne Papavassiliou und gemeinsam mit Moritz Reininghaus waren wir das Morgenteam für Sie. Das waren wir gerne. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Gerne eben auch hier bei uns. Hier ist jetzt Bruno Mars. Old and Crazy.
Will you still call me baby when I'm old and crazy? When I'm old and crazy, will you still call me baby? Will you act the same? Will you laugh the same? Will you think I'm pretty when my hair's gray? Will you still call me baby when I'm old and crazy?
Das Renaissance-Theater spielt The Who and the What. Das Stück stammt vom pakistanisch-amerikanischen Autor Ayad Akhtar. Die Hauptfigur Afzal, glaubensfester Muslim und liebevolles Familienoberhaupt. Afzal hat es geschafft, vom Taxifahrer zum Taxiunternehmer. Er arrangiert eine Ehe für seine Tochter, eine Schriftstellerin. Doch die hat über Liebe, Ehe, Religion eine eigene Meinung. The Who and the What fragt danach, wie wir Menschen beurteilen und wie sie wirklich sind. Felix Prader inszenierte die Komödie, die mit Hansa Cipionka in der Hauptrolle nun neu herauskommt. Premiere am 11. April im Renaissance Theater Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler.
Spitzenvertreter von Union und SPD setzen am Vormittag ihre Koalitionsverhandlungen fort. Strittige Fragen sind nach wie vor Migration und Finanzen. SPD-Chefin Esken hat gesagt, die Arbeitsgruppen hätten viele Ideen aufgeschrieben, aber die Mittel seien begrenzt. Ursprünglich wollte CDU-Chef Merz die Gespräche bis Ostern abschließen. Diesen Zeitplan hat er inzwischen aber in Frage gestellt. Beim Koalitionsvertrag ginge Qualität vor Schnelligkeit, so Merz. Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar und Thailand werden immer mehr Opfer gemeldet. Die Militärjunta in Myanmar spricht nun von fast mehr als 1.000 Toten und etwa 2.400 Verletzten. Im ebenfalls vom Beben betroffenen Thailand werden noch viele Menschen vermisst. Die UN haben angekündigt, 5 Millionen Dollar für den Wiederaufbau bereitzustellen. Dänemarks Regierungschefin Frederiksen hat den Vorwurf der US-Regierung zurückgewiesen, ihr Land habe zu wenig für die Sicherheit Grönlands getan. Man sei bereit, jederzeit mit Washington beim Thema arktische Sicherheit zusammenzuarbeiten. Gestern hat US-Vizepräsident Vance einen US-Stützpunkt in Grönland besucht. Dabei kritisierte er Dänemark. Heute Nacht werden die Uhren wieder eine Stunde vorgestellt. Die Umstellung auf die Sommerzeit ist umstritten, auch in der EU. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Die EU-Kommission hat schon 2018 empfohlen, die saisonale Umstellung zu beenden. Stattdessen sollten sich die Mitgliedstaaten dauerhaft für Sommerzeit oder Standardzeit, also Winterzeit, entscheiden. In einer nicht repräsentativen Umfrage sprach sich eine große Mehrheit für die Abschaffung der Zeitumstellung aus. Auch das EU-Parlament hat 2019 dafür votiert, aber nichts ist geschehen. Denn dafür müssen sich die Mitgliedstaaten festlegen und die machen keine Anstalten, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen.
Die Berliner Bäderbetriebe verteidigen die geplanten Steigerungen der Eintrittspreise. Die Bäderbetriebe müssten wirtschaftlicher werden, sagte ihr Chef Klein Sorg der RBB 24 Abendschau.
Das letzte Mal sind die Preise 2014 angepasst worden, ist also eine Weile her. Wenn ich jetzt aber mal so einen Standardpreis von bisher 5,50 Euro